Ja, Herr Jesus, vielen Dank, dass ich zu dir gehöre und dass du mir gehörst. Ich bin dein und du bist mein. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich redest und dass du Menschen erreichst durch das, was du zu sagen hast. Amen. Können wir das erste Bild haben? Ihr Kinder, ihr dürft in euer Programm gehen. Denn ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass es jetzt langweilig wird. Über das, was ich zu sagen habe heute, haben unendlich viele Menschen schon gesprochen. Immer wieder, und manche haben es versucht, ganz neu zu machen, und es kommt aber immer wieder aufs Gleiche raus. Und ich bin da in einer guten Tradition. Ich glaube, also das ist ein Gemälde, aber ich glaube, es ist ziemlich nah an der Realität, oder? Also man geht in den Gottesdienst, schläft 2 Stunden und dann geht man wieder nach Hause. Weil man hat ja sowieso schon alles gehört. Es gab eine Stadt in Griechenland, im heutigen Griechenland, die hieß Korinth. Und dort hat sich die Gemeinde danach gesehnt oder hat sich darüber gefreut, wenn Prediger da waren, die einfach richtig mitreißend gepredigt haben, die Freude ausgelöst haben, die Zustimmung ausgelöst haben, die eine gute Rhetorik hatten, die tatsächlich auch bei Menschen zumindest Erstaunen hervorgerufen haben. Und in dieser Gemeinde ist dann so ein bisschen auch ein Streit darüber entstanden, wer ist denn der beste Prediger? Wer ist der beste Prediger? Und es kam immer mal wieder so ein kleines, und das war zumindest so die Reaktion, also das würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt hier vorne, also gesetzt im Fall, ich müsste jetzt predigen, würde ich mir wünschen, dass 2, 3 einigermaßen so aufmerksam zuhören, wie die das jetzt hier tun. Das wünsche ich mir. Aber in diese Gemeinde damals, nach Korinth, kam ein älterer, wahrscheinlich schon älterer, etwas kränklicher Mann, der überhaupt nicht rhetorisch gut reden konnte. Bei dem sind sie vor lauter Langeweile tot aus dem Fenster gefallen, beziehungsweise eingeschlafen, aus dem Fenster gefallen und waren dann tot. Und vielleicht nicht ganz zu Unrecht haben Menschen damals gesagt, also das, wie der redet, das geht überhaupt gar nicht. Ich stelle mir vor, es kommt einer Jüngerer aus dieser Predigt nach Hause zu seinen Eltern und wird gefragt, na, wie war es denn im Gottesdienst? Und sagt, ach, alles andere als weltbewegend war das. Und der Prediger, wie der schon ausgesehen hat, das Sakko hat nicht zum Hemd gepasst, hat alt und schwach ausgesehen. Und seine Augen, die waren auch nicht mehr die besten. Der hat sein Konzept direkt vor die Augen halten müssen, dass er überhaupt reden konnte. Den konnte man dann auch gar nicht mehr sehen. War aber auch besser, weil hübsch war er nicht. Und dann die Frage, und wie war die Predigt? Und dann eben, gell, sagt dieser junge Mann, naja, es war immer das Gleiche, das habe ich schon 100 Mal gehört. Ich habe es schon 100 Mal gehört. Das wäre natürlich schon cool, wenn Sie rauslaufen würden, jetzt nach dieser Predigt, und sagen würden, yes, jawohl, endlich mal was Neues, super. Und das war toll, der war gut angezogen, der war rhetorisch perfekt, der hat mitreißend gepredigt, ganz egal was, aber es war mitreißend. Es war gut. So ungefähr, wie ich das skizziert habe, müssen die Korinther damals über Paulus gesprochen haben. Und Paulus antwortet in einem Brief und schreibt, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit. 1. Korinther 2, Abvers 1. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nichts Neues. Hat man schon 100 Mal gehört? Überhaupt nichts Neues. Nichts zu wissen, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich wusste nichts zu reden, außer Jesus Christus, den Gekreuzigten. Immer das Gleiche. Und ich persönlich glaube, dass das nicht der Einzige war, der aus dem Fenster gefallen ist, der da eingeschlafen ist, während Paulus predigten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum das Kreuz? Warum nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten? Warum das Kreuz? Können wir darauf nicht verzichten? Gibt es nichts anderes? Gibt es nichts Neues? Warum das Kreuz? Warum konnte Gott nicht einfach so vergeben? Warum konnte er nicht sagen, wir lassen generell fünf gerade sein? Ich bin der liebende Gott. Wir brauchen das Kreuz nicht. Und tatsächlich erweckt das Kreuz ja Anstoß. Das Kreuz ist seit 2000 Jahren das Symbol des Christentums. Und ich möchte heute so ein bisschen aufzeigen, dass es tatsächlich die Quintessenz des Christentums ist. Nicht nur das Symbol, was uns begleitet, sondern es ist die Quintessenz des Christentums. Aber warum? Es gibt Menschen, die stoßen sich an dem Kreuz. Die wollen das Kreuz nicht. Es gibt Menschen, die fragen, nicht ganz zu Unrecht, wenn das ein liebender Gott ist, warum dann Blut vergießen? Manche sagen, an den barmherzigen Gott im Himmel, glaube ich ja auch, aber einen gekreuzigten Jesus, den brauche ich nicht. Ein leidender, blutender Christus am Kreuz, zu Tode gefoltert, ist mir zu unappetitlich, ist mir zuwider. Manche finden das Kreuz irritierend, manche finden es ärgerlich, andere finden es schockierend. Und man muss sich die Frage gefallen lassen, ist das noch unser Symbol? Ist das Kreuz noch unser Symbol? Hat es heutzutage noch was zu sagen? Manche protestantischen Theologen lehnen das als wörtlich göttliche Kindesmisshandlung ab. Gott opfert seinen Sohn, der liebende Gott opfert seinen Sohn, das soll das Symbol des Christentums sein. Ein Kapitel vorher schreibt Paulus, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Es war damals schon das Gleiche, den einen war es ein Ärgernis und für die anderen war es einfach nur dumm. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt, ein Gott, der sich von seinen Geschöpfen umbringen lässt, ist einfach nur dumm. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was ist es jetzt? Ein Ärgernis, eine Torheit, etwas, auf das wir besser verzichten, damit wir besser dastehen, damit wir dieses ärgerliche Symbol des Kreuzes weghaben? Oder ist es tatsächlich Gottes Kraft? Die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, muss eine Botschaft einer höheren Weisheit sein. So etwas Ähnliches wie eine göttliche Überlogik, die wir Menschen nicht letzten Endes verstehen können, die alles menschliche Denken, alle menschliche Logik radikal auf den Kopf stellt. Das möchte ich zeigen in den nächsten 2 Stunden. Ich habe, wie ich auf das Thema gekommen bin, ich habe mir überlegt, was ist denn in so einer Gemeinde oder in der weltweiten Gemeinde, wo so viele unterschiedliche Meinungen, so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche Strömungen, so viele unterschiedliche Verständnisse auch von Teilen des Wortes Gottes gibt und so viel Trennendes. Was ist das, was uns verbindet? Was ist das, was uns als Gemeinde verbindet? Was ist das, wo wir uns treffen? Was ist das, was die süddeutsche Gemeinschaft mit den Methodisten verbindet, mit den Katholiken verbindet, mit denen, die in die evangelische Kirche verbindet. Was ist das, was verbindet? Die Antwort habe ich relativ schnell gehabt, das ist das Kreuz. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das Kreuz eigentlich? Ich bin dann auf den Gedanken gekommen, das Kreuz stellt unsere Logik radikal auf den Kopf. radikal auf den Kopf. Und ich habe mich dann hingesetzt und zunächst habe ich gedacht, na, das Kreuz, das hast du schnell abgearbeitet, wird eine kurze Predigt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ach du liebe Zeit, man könnte über alle Aspekte dessen, dass Gott auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, gestorben ist, auferstanden ist, Erlösung bringt, könnte man 2 Jahre am Stück sprechen, bin ich überzeugt davon, und wir würden es noch nicht kapieren. Und deswegen kann ich jetzt heute leider nur so ein paar Streiflichter bringen. Genau darum soll es gehen. Ich hielt es für richtig, nichts anderes zu predigen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wenn noch mehr Leute einschlafen, weil sie denken, wieder nichts Neues. Das Kreuz hängt jetzt auch schon jahrelang hier, nichts Neues. Erster Punkt. Das Kreuz ist das Ende meines Selbstbildes. Es stellt meine Logik über mich selber, mein Denken über mich selber radikal auf den Kopf. Davon bin ich überzeugt. Man könnte auch sagen, es ist das Ende meiner Selbstbeurteilung, meiner Selbstsucht, meines Selbstverständnisses, meines Selbstvertrauens. Das Kreuz ist das Ende. Ich weiß nicht, ob Sie Robert Louis Stevenson kennen, der die Schatzinsel geschrieben hat. Der hat noch ein zweites Buch geschrieben. Das heißt Dr. Jekyll, der hat wahrscheinlich noch mehr geschrieben, aber Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Kennen Sie das? Dr. Jekyll und Mr. Hyde, schon mal was davon gehört? Ist eine Geschichte, die sich in England abspielt. Und Dr. Jekyll ist ein hoch angesehener Arzt, der viel Gutes tut, der aber immer wieder spürt, dass so ein bisschen was Böses in ihm steckt. Dass da schon auch bei all seiner Menschenfreundlichkeit Selbstsucht ist, dass da Wünsche sind, denen, wenn er denen nachgeht, er Böses tut. Im Moment sind es nur Gedanken, aber er wird sie gern ausleben, er wird es mal gern ausprobieren. Und er sehnt sich danach, dass in ihm dieser Streit zwischen Gut und Böse, das Gute sagt immer, lass das Böse, und das Böse sagt, ah, ich würde es aber gern mal ausprobieren. Ich weiß genau, dass es böse ist, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Diesen Streit ist er satt. Und er ist Arzt, er entwickelt einen Trank, mit dem er in sich das Gute von dem Bösen trennen kann. Und dieser Dr. Jekyll, der tagsüber Arzt ist und viel Gutes tut und es wirklich aus Hingabe und Menschenfreundlichkeit tut, der wird nachts zu Mr. Hyde. Und er steckt versteckt drin, deswegen macht er es nachts und er lebt sein Böses aus und er sagt, das tut so gut. Das tut so gut. Endlich mal meinen tiefen Sehnsüchten nachgeben, egal ob ich damit anderen schade oder nicht schade. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, sind wir nicht alle, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wir haben alle diese Sehnsüchte. Wir haben alle den Wunsch danach, mal koste es, was es wolle, meine Bedürfnisse auszuleben. Und das ist egal, ob sich das im finanziellen Bereich abspielt, im Arbeitsleben abspielt, in meiner Sexualität abspielt. Wir haben alle diese Sehnsucht. Und das ist das, worauf Paulus schon in Römer 3 hinweist. Da ist keiner, und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 14, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und damit ist das Kreuz eine Botschaft vom Gericht. Es ist eine Botschaft vom Gericht. Es ist Schaden entstanden. Es ist Schaden entstanden, weil wir in Gedanken oder in der Tat unsere bösen Wesenszüge ausleben. Es ist Schaden entstanden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Garagentor und da fährt jemand rein. Es ist objektiv Schaden entstanden. Irgendjemand muss für diesen Schaden aufkommen. Es ist ein Schaden da. Wir tun einander nicht nur Gutes. Und die zweite Folge von diesem Trank bei Dr. Jekyll ist der, dass er tagsüber versucht, das Böse, was er nachts getan hat, zu kompensieren. Er versucht, noch mehr Gutes zu tun. Er engagiert sich für Arme, er engagiert sich für Kranke, er engagiert sich für Witwen. Er versorgt irgendwelche Suppenküchen, fängt an, wohltätige Organisationen finanziell zu unterstützen. Er versucht, es zu kompensieren. Gibt es ein besseres Bild für Religion? Ich finde, es gibt kein besseres Bild für Religion. Religion sagt, ihr tut nicht nur Gutes, aber ihr könnt das Schlechte mit dem Guten aufwiegen. Und Dr. Jekyll gibt Gas und erreicht ein unheimlich hohes Ansehen aufgrund seiner Wohltätigkeiten. Ein unheimlich hohes Ansehen. Und dann sitzt er irgendwann auf einer Parkbank und wägt es so gegeneinander ab und denkt sich, ja, nachts ist es schon, also ist schon Mr. Hyde ist schon schlecht, aber macht halt Spaß, ja. Aber tagsüber bin ich ja mittlerweile so gut, dass das alles aufgewogen ist. Ich bin ja letztlich, obwohl ich nachts so schlecht bin, bin ich doch besser als der da gerade vorbeigelaufen ist und jener, den ich gestern getroffen habe. Ich bin ja doch noch besser. Und in dem Moment, und jetzt wird Religion ad absurdum geführt, in diesem Buch, guckt er an sich runter, ihm wird schlecht, weil er in dem Moment das erste Mal in diesem Buch ohne den Drang zum Mr. Hyde geworden ist. Verstehen wir das? Auch in unseren guten Taten sind wir selbstsüchtig, indem wir uns vergleichen. Indem wir sagen, so schlecht wie der bin ich nicht. Und ich habe den Eindruck, dass diese Schuld, diese Sünde, man kann das Pharisäerismus nennen, in christlichen Kreisen weit verbreitet ist. Wem gilt denn das Evangelium? Denen, die fromm leben? Heißt Christsein nicht rauchen, kein Sex vor der Ehe haben, keine Tätowierungen? Heißt es Christsein? Ich glaube, wir verstehen alle, wenn wir darüber nachdenken, wie absurd das ist, aber wir leben oft so. Wir leben oft so, als dass wir uns die Gnade Gottes noch verdienen müssen. In 2. Korinther 5, Vers 10 steht, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt. Im Schlechten, indem er sagt, das, was Gott jetzt von mir will, das, was Gott von mir fordert, ist sowieso viel zu viel. Ich kümmere mich nicht drum. Ich mache mein eigenes Ding. Aber im Guten auch, dass ich sage, Gott muss mit mir zufrieden sein, weil ich dieses und jenes gut gemacht habe. Und da gibt es noch ein paar, die nicht so gut sind wie ich. Aber die gute Botschaft liegt darin, dass es seit Jesus am Kreuz gestorben ist, keine Anklage mehr gibt. Es gibt niemanden, der uns verurteilen kann. Es gibt niemanden, der uns sagen könnte, das, was du machst, ist schlechter als das, was ich mache. Oder Gott wird dich nicht annehmen, weil du so schlecht bist, weil deine guten Taten das nicht aufwiegen können. Das Wesen des Christentums ist es, dass nicht der Mensch an Gottes Stelle tritt, sondern Gott an die Stelle des Menschen tritt. Und das ist am Kreuz passiert. Gott tritt an die Stelle des Menschen. Ich habe vorhin gesagt, es ist Schaden entstanden. Und irgendjemand muss für diesen Schaden aufkommen. Wenn das Garagentor kaputt ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde den, der das Garagentor kaputt gefahren hat und fordere die Reparatur ein, oder ich zahle selber. Aber es ist objektiv Schaden entstanden und der muss repariert werden. Jetzt ist unsere Schuld so groß, dass wir sie nicht selber reparieren können. Dadurch, dass wir uns an die Stelle Gottes gestellt haben, haben wir uns für immer getrennt von Gott. Dadurch, dass Gott an unsere Stelle getreten ist, ist ein für alle Mal für den Schaden bezahlt. Ein für alle Mal. Und das geht nicht ohne Blutvergießen. 1988 ist irgendwo mal wieder ein Stollen explodiert, also irgendein Grubenarbeiter sind verunglückt und die meisten sind tatsächlich gestorben, aber 6 oder 8, ich weiß es nicht mehr genau, die sind in einer Höhle, haben die überlebt und es sind extreme Anstrengungen unternommen worden, dass die Grubenarbeiter, 6 oder 8, die noch am Leben waren, gerettet werden. Es wurde also ein neuer Schacht gebohrt und die Retter haben sich vorgearbeitet, tagelang. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass wir vor dieser Erscheinung von Jesus am Kreuz so zurückschrecken, dass das nicht dran ist. Die Grubenarbeiter, die dort angekommen sind, die Retter, die waren verschwitzt, die waren stinkend, die waren am Ende ihrer Kräfte auch. Es war kein schöner Anblick, aber die da unten gesessen sind, die haben keine andere Chance gehabt, als mitzugehen. Die hätten sagen können, solange du so aussiehst. Ich glaube, es steht uns Menschen nicht zu, uns daran zu stören, wie Jesus am Kreuz ausgesehen hat. Und ich glaube, er hat noch viel schrecklicher ausgesehen, als wir uns das vorstellen können. An diesen Bildern, dass Jesus am Kreuz hängt, ist insofern nicht so wahnsinnig viel dran, weil Jesus noch anders gekreuzigt wurde. Er wurde zum Beispiel so gekreuzigt, dass es gibt archäologische Funde, dass der Nagel durch die beiden Fersen durchgegangen ist. Das heißt, er ist in querer Stellung zum Kreuz, sind die, also in 90-Grad-Stellung, sind die Füße befestigt worden und dann ist er gedreht worden und so an den Balken gekreuzigt worden. Und wahrscheinlich hockte er da ziemlich schnell kauernd in dieser Position. Und wenn Sie das mal versuchen, bin überzeugt davon, nach 2 Minuten kriegen Sie unglaubliche Muskelkrämpfe, in der Position zu verharren. Es ist keine schöne Erscheinung gewesen. Es ist bis heute keine schöne Erscheinung, Jesus am Kreuz zu sehen. Aber es ist die Wahrheit und der einzige Weg, wie wir von unserer Schuld loskommen. Und wer sich daran stört, hat noch nicht begriffen, wie tief verloren er ist. Davon bin ich überzeugt. Der barmherzige Gott im Himmel kann uns nur retten und bergen, wenn wir erkennen, dass wir verloren sind. Die Grubenarbeiter da unten, die wussten, sie sind verloren. Ganz egal, wie die Rettung kommt, aber sie kommt. Und dieser Schacht, der da gebohrt wurde, das war der einzige Weg, dass sie rausgekommen sind. Es gibt nur einen Weg. Wir können uns noch so sehr am Kreuz und in diesem Elend stören. Es geht um unser Überleben. Deswegen keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Nicht wir machen uns gerecht. Das ist das Ende der Religion. Das ist das Ende von meinem Selbstbild, das Ende von meiner meiner Selbstbeurteilung. Das Urteil über mein Leben ist gesprochen. Denn dass Jesus für mich gestorben ist, befreit mich auf der einen Seite von meinem Stolz und meinem Hochmut, auch anderen gegenüber, und auf der anderen Seite von meiner eigenen Verlorenheit. Keine Religion führt einen Menschen in so eine tiefe Demut, dass da einer sterben musste, der Gottes Sohn war, damit ich leben kann. Und keine andere Religion, keine Religion befreit einen so von seinem eigenen Stolz. Als Jesus Christus, der sagt, der Einzige, der dich aus dieser Grube rettet, bin ich. Du kannst ja nichts dazu beitragen. Gott ist hier, der gerecht macht. Das Kreuz ist aber auch das Ende meines Gottesbildes. Das Kreuz ist das Ende meines Gottesbildes. Wir haben das vorhin gesungen, führ mich dahin. Wie war das? Führ mich dahin, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Lass mich übers Wasser laufen. Lass mich meine Sicherheiten verlieren. Lass mich 100% auf dich vertrauen. Das ist so wahnsinnig schwierig. Aber wenn wir jetzt begreifen, was hier am Kreuz passiert ist, wenn wir die Gnade begreifen, dann begreifen wir Folgendes, dass es keine billige Gnade ist. Denn wenn ich durch meine eigenen guten Werke erlöst werde, wenn es meine Werke sind, wenn ich da was dazu beitragen kann, dann hat Gott einen Gegenstandskatalog, etwas, was er von mir verlangen kann. Aber dieser Gegenstandskatalog, der ist auch irgendwann abgearbeitet, der ist fertig. Ich weiß genau, was Gott von mir verlangen kann. Und dabei gibt es auch ein zu viel. Wie bei einem Steuerzahler, der sein Recht bekommt. Ich kann ganz klar sagen, das habe ich, das fehlt noch, das überweise ich dir noch und dann ist alles gut, ist alles erledigt. Aber diesen Gegenstandskatalog gibt es nicht. Ich habe die Pflicht erfüllt, jetzt habe ich das Recht, auch was zu bekommen. Das ist die Sache mit dem Steuerzahler. Wenn Gott aus Gnade gerecht macht, wenn es wirklich stimmt, dass hier einer gestorben ist, ohne dass ich irgendetwas dazu beigetragen habe, wenn Gott das mir zusagt, wenn ich nichts als ein Sünder bin, dann gibt es nichts, was Gott nicht von mir verlangen könnte. Das ist mir in der Vorbereitung von der Predigt neu klar geworden. Es gibt nichts, was Gott nicht von mir verlangen könnte. Und das zeigt sich wieder an Jesus. Jesus war der moralisch tadelloseste Mensch, der je gelebt hat. Aber was hat er erlebt? Armut, Abweisung, Ungerechtigkeit, Folter, Tod. Jesus war der moralisch einwandfreiste Mensch, der je gelebt hat. Aber das hat sich an seinem Leben nicht widergespiegelt. Er ist in den Tod gegangen. Und das ist das Paradoxon vom Kreuz. Das ist das Paradoxon vom Kreuz. Zu wissen, die Gnade verlangt von dem Empfänger der Gnade, dass er nichts anderes tut, als die Herrschaft über sein Leben abgeben. Führ mich dahin, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Es ist bemerkenswert, dass Jesus in der Begegnung zu Petrus, als er ihm vergeben hat, Johannes 21, am See Genezareth, ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb. Und dann sagt Jesus, und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und dann sagt Jesus noch was. Ich will dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Ich werde dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Gürte deine Lenden, bereite dich vor. Es gibt durch die Gnade nichts, was Gott nicht von mir verlangen könnte. Denn alles ist euer. Die Gnade ist euers. Alles ist euer. Hat Gott alles für euch gemacht. Ihr aber seid Christi. Ihr gehört euch jetzt nicht mehr alleine. Ihr gehört Jesus Christus. Einzig und allein. Und Christus ist Gottes. Das klingt ja fast nach Sklaverei. Was da aber passiert, ist, dass die Sklaverei des Ichs aufhört. Das Kreuz macht uns frei von der Sklaverei des Ichs. Und das Kreuz ist gefährlich für die Illusion, dass wir frei und selbstbestimmt sind und das Leben leben, das wir uns ausgesucht haben. Da ist das Kreuz sehr gefährlich. Wenn wir denken, wir sind frei und selbstbestimmt, das sind wir nicht. Wir sind entweder von der Sünde bestimmt oder wir sind davon bestimmt, dass Gott mit uns machen kann, was er will. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und geht in die gleiche Richtung. Das Kreuz ist das Ende meiner persönlichen Rache. Welche Optionen habe ich, wenn jemand mein Garagentor kaputt macht? Ich kann den Übeltäter zur Rede stellen, ich kann ihn verletzen, ich kann ihn hinterm Rücken von anderen schlecht machen. Auf jeden Fall kann ich dafür sorgen, dass er jetzt dafür leidet. Das ist relativ einfach. Das Problem ist, dass ich dadurch selber härter, kälter, selbstmitleidiger und damit egoistischer werde. Dadurch, dass ich nicht vergebe, werde ich egoistisch, kalt, selbstmitleidig. Stellen wir uns vor, vielleicht war das ein Ausländer, der mein Garagentor kaputt gemacht hat. Vielleicht war es ein Asylbewerber. Dann komme ich gedanklich in die Gefahr, alle Asylbewerber, alle Ausländer abzulehnen. Die machen mein Garagentor kaputt. Nehmen wir an, es war irgendjemand, der wesentlich mehr Geld verdient als ich, dann sind es die Reichen, die dann abhauen und keine Verantwortung übernehmen und sich aus allem rauskaufen können. Ich glaube, dass wenn Jesus sagt, folget mir nach, dass er damit auch meint, so wie ich euch vergebe, und es hat mich mein Leben gekostet, so vergebt einander auch. Das Kreuz ist das Ende meiner Rache. Manchmal ist es ja ganz unbewusst, dass wir jemanden im Kopf haben, dem wir nicht vergeben können, weil er objektiv, das Garagentor ist halt kaputt, objektiv schuldig geworden ist an uns. Dass wir es nicht fertig bringen zu sagen, jawohl, und ich vergebe dem. Das Problem dabei ist, dass ich mich nämlich auf seine Ebene begeben muss. Und dass es ein aktiver Prozess ist, es ist ein Prozess des Verlustes. Ich verzichte auf mein Recht dem gegenüber, indem ich ihm vergebe. Jesus hat auf sein Recht verzichtet, damit er uns vergeben kann. Jesus hat auf sein Leben verzichtet, damit er uns vergeben kann. Die Vorstellung, dass Jesus zufällig ans Kreuz gegangen ist, da nichts dagegen tun konnte, die ist Quatsch. Jesus hat mehrfach darauf hingewiesen, hat Pilatus gesagt, wenn dir nicht Macht gegeben würde von meinem Vater, dann hättest du keine Macht über mich. Jesus hat gesagt, die bringen mich nicht um, sondern ich gehe dahin und lasse mein Leben für diejenigen. Wir sind nicht gezwungen zur Vergebung, aber wir dürfen hingehen und dem anderen von Herzen vergeben und dann werden wir frei. Aber wir dürfen uns nicht vorstellen, dass es einfach ist. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass es nichts kostet. Wenn ich dem vergebe, der mein Garagentor kaputt gemacht hat, dann zahle ich selber. Das Kreuz ist das Ende meiner Rache. Der andere ist auf Vergebung angewiesen, genauso wie ich auf Vergebung angewiesen bin. Ich kann den anderen, es ist objektiv Schaden entstanden, ich kann den anderen mit dem kaputten Garagentor konfrontieren. Ich kann sagen, guck, das hast du gemacht. Aber nicht, um ihn bloßzustellen, sondern ihm in liebender Vergebung zu begegnen. So hat es Gott mit mir gemacht. Ich glaube, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, es ist ja nichts passiert. Das wäre nicht ehrlich. Es ist was passiert. Der andere hat uns Unrecht getan. Der andere hat uns schlecht behandelt. Der andere hat uns vielleicht über Jahre hin belogen, betrogen. Wir sollten nicht so tun, als ob kein Schaden entstanden ist. Aber wir sollten auch nicht so tun, als ob dieser Schaden so groß wäre, dass ich den das ganze Leben gefangen nehmen muss und mich noch dazu. Dietrich Bonhoeffer, der ja am Ende des Zweiten Weltkriegs ins Gefängnis gekommen ist und dann auch ermordet wurde von den Nazis, hat in Nachfolge geschrieben, die Last des Bruders, die ich zu tragen habe, ist nicht nur dessen äußeres Geschick, dessen Art und Veranlagung. Er hat von einer Last gesprochen, die der Bruder hat, die er zu tragen hat. Und es ist nicht nur äußeres Geschick, das ist nicht nur die Art und die Veranlagung, sondern es ist im eigentlichsten Sinne Sünde. Und Sünde bedeutet, dass derjenige von Gott getrennt ist. Und das will ich gerne tragen, sagt Bonhoeffer. Ich kann sie nicht anders tragen, als indem ich ihm vergebe, in der Kraft des Kreuzes Christi, dessen ich teilhaftig geworden bin. Und er sagt, Sündenvergebung ist gebotenes Christusleiden des Jüngers. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf sich, dann sagt er, vergebt denjenigen, die an euch schuldig geworden sind, auch wenn es was kostet. Auch wenn ihr wirklich was aufgeben müsst von euch, wenn ihr euer Recht aufgeben müsst. Sündenvergebung ist gebotenes Christusleiden des Jüngers. Niemand hat gesagt, dass Vergebung einfach ist. Das Kreuz sagt, Vergebung ist nicht einfach. Und Bonhoeffer geht noch weiter und sagt, es ist allen Christen auferlegt. Allen Christen auferlegt. Und dass Jesus da locker damit umgegangen ist und gesagt hat, ja, ich mach das halt. Das ist auch nicht so. Jesus selber, der Sohn Gottes, hat gefragt, warum muss das alles sein? Im Garten Gethsemane. Ist er gesessen, wenn es einen anderen Weg gibt, ist ihm auch so gegangen, er hat Angst gehabt vorm Leiden. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und noch am Kreuz schreit er, warum? Warum hast du mich verlassen? Es ist nicht so, dass Jesus leichtfertig mit Vergebung umgeht. Es ist nicht so, dass wir diese Vergebung leichtfertig annehmen können. Deswegen sagt Jesus im Vaterunser schon, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So sollen wir beten. Und beim Schalksknecht, bei dem Gleichnis, wo ein Knecht eines Königs eine große Schuld erlassen bekommt, da sagt er am Ende, und wenn ihr nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Deswegen sagt Bonhoeffer, Sündenvergebung ist gebotenes Christusleiden des Jüngers und es ist allen Christen auferlegt. Allen. Es gibt keine Ausnahme. Allen. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, der denkt, ich würde ja schon vergeben, aber der andere ist schon ein Sack. Dann ist das nicht christlich. Wenn das Kreuz die Stelle ist, die uns verbindet, wenn das Kreuz die Stelle ist, die Quintessenz des Christentums ist, dann sind wir keine Christen, wenn wir nicht einander vergeben. Wenn das Kreuz das verbindende Merkmal ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, egal was uns der andere angetan hat, egal über wie viele Jahre, als ihm zu vergeben. Es ist Christusleiden, ist das, Sündenvergebung ist gebotenes Christusleiden des Jüngers und es ist allen Christen auferlegt. Und Bonhoeffer hat diesen Schritt eben vollzogen, auch den Nazis gegenüber. Er schreibt aus den Briefen in der Haft kurz vor seinem Tod, du darfst nie daran zweifeln, schreibt er einem Freund, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt werde. Führ mich dahin, wo ich übers Wasser laufen muss und grenzenloses Vertrauen brauche. Du sollst nie daran zweifeln, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll von Gottes Güte und über der Schuld steht die vergebende Liebe des Gekreuzigten. In Widerstand und Ergebung veröffentlicht. Über der Schuld steht die vergebende Liebe des Gekreuzigten. Und nur im Kreuz kann ich dem anderen begeben. Vergeben ist ein Entschluss. Vergeben ist kein Gefühl. Vergeben ist ein Entschluss. Und ich würde mir wünschen, dass wir weniger Kreuze um den Hals tragen, als uns am Kreuz zu treffen. Und ich würde mir wünschen, dass das, was zwischen uns steht, das Kreuz ist. In Zukunft. Bin der festen Überzeugung, dass es Menschen gibt, hier, die jetzt hier sind, die ihren Mitmenschen noch nicht vergeben haben. Und es nicht zu tun, bedeutet nicht kapiert zu haben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und es bedeutet, aus der Gnade zu fallen. Das ist jetzt also der vorletzte Punkt, ich beeile mich. Aber ich könnte echt noch wirklich, ehrlich, ich könnte noch lange, aber das tue ich nicht. Das Kreuz ist auch das Ende meiner Weltsicht. Das Kreuz ist das Ende meiner Weltsicht. Was ist am Kreuz passiert? Was haben die Juden erwartet, was kommt, wenn der Messias kommt? Die Juden haben erwartet, dass die Römer besiegt werden. Und was hat Jesus am Kreuz getan? Jesus hat am Kreuz den eigentlichen Feind besiegt. Der eigentliche Feind ist besiegt. Ganz egal, ob die Römer noch im Land sind oder nicht im Land sind. Der eigentliche Feind ist besiegt. Denn der wahre Feind ist schließlich nicht Rom, wie N.T. Wright schreibt, einer meiner Leib- und Magentheologen, muss man nicht kennen. Der Feind war schließlich nicht Rom. Ich zitiere aus dem Buch, warum Christsein Sinn macht. Der wahre Feind war schließlich nicht Rom. Der wahre Feind waren die Mächte des Bösen. Doch seine Weigerung, in die Spirale der Gewalt einzutreten, würde Gottes Königreich über die Königreiche der Welt triumphieren lassen. Er würde am Kreuz seine Feinde lieben. Er würde seine Wange hinhalten. Er würde die zweite Meile gehen. Das steht in so krassem Gegensatz zur Welt und zu ihrem Denken und Handeln, dass es bei denen, die sich davon packen und verwandeln lassen, ein alternatives Reich schafft. Da gelten andere Gesetze als in unserer Welt. Wenn es wirklich so ist, dass der eigentliche Feind besiegt ist, dass die Spirale der Gewalt aus Vergeltung und Wiedervergeltung aufhört, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und ein für alle Mal ein Ende mit dem Feind gemacht hat, dass über unserem Leben jetzt nicht mehr steht, vielleicht reicht's oder vielleicht reicht's nicht, sondern über unserem Leben steht, du hast ewiges Leben, du bist schon ewig geliebt von deinem Schöpfer. Und du darfst in ewig mit ihm in Verbindung stehen. Dann muss das Auswirkungen haben auf unseren Umgang miteinander. Es schafft eine alternative Realität, quasi eine Gegenkultur. Und in der Kultur sind Macht, Anerkennung, Reichtum und Status diese Werte der Welt komplett umgedreht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Geld ist dazu da, dass man es weggibt. Macht ist dazu da, dass man es zum Dienen benutzt. Jesus selber, der König der Welt, hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben für viele. Folget mir nach. Macht ist dazu da, dass man sie zum Dienen benutzt. Rassen- und Klassenherrschaft, das Raffen von Geld und Macht auf Kosten der anderen, die Sucht nach Ruhm und Anerkennung, all die üblichen Markenzeichen des menschlichen Lebens sind das Gegenteil der Mentalität derer, die das Kreuz verstanden und erfahren haben. Das Festhalten an Anerkennung, das Festhalten an Macht, das Festhalten daran, andere klein zu machen, ist das Gegenteil von dem, was das Kreuz uns sagt. Das Gegenteil. Wir brauchen die Selbstrechtfertigung durch Geld, Status, Karriere, Gefahr, gefährliche Sportarten, Drogen, Stolz auf das eigene Land, die eigene Rasse oder die eigene Klasse. Das brauchen wir nicht mehr. Das Kreuz schafft eine Gegenkultur, in der eben nicht Sex, nicht Geld, nicht Macht unsere Sklaventreiber sind, sondern unsere Diener, um ein neues Leben zu schaffen und um Gemeinschaft zu bauen. Am Kreuz finden Gerechtigkeit und Gnade zusammen. Es ist ein Schaden entstanden und da muss Gerechtigkeit geübt werden. Aber diese Gerechtigkeit geschieht durch Gnade, weil einer, der von keiner Sünde wusste, sich für uns geopfert hat. Gerechtigkeit und Gnade finden beide ihre Erfüllung am Kreuz. Gott musste der Gerechtigkeit Genüge tun und uns gleichzeitig lieben. Und es gibt keinen anderen Weg, als dass er dafür seinen Sohn geopfert hat, sich selbst geopfert hat. Und wir sollten auch mit der Vorstellung aufhören, dass da am Kreuz ein Kind Gottes irgendjemand gestorben ist. Es ist Gott selber gestorben. Gott selber, der seinen Sohn nicht verschont hat. Gott selber ist am Kreuz für uns gestorben. Und dieses doppelte Eintreten Gottes für Gerechtigkeit und Liebe sollte uns prägen. Und wir sollten uns nie mit Ungerechtigkeit abfinden lassen, nie Böses mit Bösem vergelten. Und dann, weil wir wissen, es bleibt nur das, was ewig ist. Es bleibt nur das. Am Ende bleibt nur das. Es bleiben von meinen guten Taten bleibt nichts übrig, von meinem Geld bleibt nichts übrig, von meiner Anstrengung, von meiner Karriere bleibt nichts übrig. 50 Jahre nach meinem Tod wird sich keiner mehr an mich erinnern. Es bleibt nur das. Es bleibt nur das. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meiner Karriere um? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Und jetzt habe ich von vielen Enden gesprochen, das Ende meiner Weltsicht, das Ende meiner Gottessicht, das Ende meiner Selbstsicht, das Ende meiner Rache. Aber in Wirklichkeit ist das Kreuz der Anfang. Ganz langweilige Predigt. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das Kindergebet kennt. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Haben meine Eltern nahezu jeden Abend mit mir gebetet. Ist uralt. Und bis heute gibt es nichts anderes. Und wenn ich irgendwann gehen muss und mir überlege, was hast du denn gesagt in deinem Leben? Was hast du denn angerichtet? Hast du gute Predigten gehalten oder schlechte Predigten gehalten? Hast du Richtiges gesagt oder hast du Falsches gesagt? Bist du Leuten auf die Füße getreten? Hast du Leute verletzt? Hast du dein Geld richtig eingesetzt oder nicht richtig eingesetzt? Am Ende möchte ich diesen Satz sprechen. Und das ist die Zusammenfassung der ganzen Predigt. Das ist die Zusammenfassung des Kreuzes. Das ist die Zusammenfassung des Christentums. Das ist die Zusammenfassung des Christentums. Und es gibt bis heute nichts anderes. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Und so sollten wir leben. In Bezug auf uns selbst, in Bezug auf unsere Mitmenschen und in Bezug auf die Welt. Das zu leben, nicht nur zu sagen, sondern zu leben. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Das würde ich mir wünschen. Und wenn Sie jetzt aus dem Gottesdienst gehen und dann sich fragen, was waren das eigentlich heute? Vergessen Sie alles wieder, alles. Wie gesagt, ich könnte noch 2 Wochen reden übers Kreuz. Sicher nicht gelogen. Aber merken Sie sich den einen Satz, deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Machen allen Schaden gut. Auch den Schaden, der durch eine langweilige Predigt angerichtet wird. Na, das meine ich ganz ernst. Solange da davon die Rede ist und solange das meine Gottesbeziehung prägt, deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Ich kann da nichts dazu beitragen. Ist alles okay. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich kann dir nur danken, dass du mich erlöst hast. Ich habe dir nichts zu bringen, aber du bist auf mich zugekommen. Und du bist für mich gestorben und du bist für mich auferstanden und du schenkst Neuanfänge in meinem Leben jeden Tag. Und ich danke dir, dass du das weiter tun wirst. Und ich möchte dich bitten, dass ich dieses Wissen um deine Gnade und um dein Blut ausleben kann, dass ich so mit anderen umgehen kann. Herr, das bewirke du in mir. Amen. Wir singen jetzt.